Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Die Sicherheitsmaßnahmen in Malmö sind so extrem, dass die schwedischen Sicherheitsbehörden sich Unterstützung geholt haben, auch noch bei ihren Kolleginnen aus Norwegen und Dänemark für den Eurovision Song Contest. Und der Grund dafür ist natürlich Hurricane, der israelische Beitrag, gesungen von Eden Golan. Gestern hat sie den Song live im Halbfinale gesungen und wir reden unter anderem darüber jetzt mit Lukas Heinser. Er ist der Assistent des neuen Kommentators Thorsten Schorn und ist aber schon über 10 Jahre lang dabei. Zuvor war er dann natürlich der Assistent von Peter Urban. Schönen guten Morgen, Herr Heinser.
Guten Morgen, Herr Kassel.
Ihr habt das ganz normal vom Fernseher gesehen und da wirkte dieser Auftritt sehr, sehr normal. Und die Stimmung hat sich eigentlich nicht verändert. Die waren als Drittletzte dran, nicht verändert im Vergleich zu den Auftritten davor. Wie haben Sie das vor Ort in Malmö erlebt?
Wir sind ja in der Halle, aber nicht in der Halle selbst, also nicht im Publikum, sondern hinter einer dicken Glasscheibe in so einer VIP-Lounge, wo dann nochmal eine Box reingestellt ist, in der wir sitzen und kommentieren. Von daher bekommen wir aus der Halle dieses Jahr sehr wenig Stimmung mit. Wir hatten aber Leute, die in der Halle waren und die tatsächlich gesagt haben, dass der Stimmungsunterschied nicht sehr groß war und dass es vereinzelte Pfiffe gegeben hat. Aber insgesamt war es auch eine sehr positive Stimmung gegenüber dem Song und der Sängerin.
Herrschte denn da bei Thorsten Schorn und Ihnen in dem Moment vor allem davor ein bisschen Anspannung? Also haben Sie vielleicht, wer ist natürlich, das darf er auch, das soll er auch bei einigen Vorstellungen der Kandidaten sehr flapsig gewesen. Haben Sie sich da auch genau darauf vorbereitet? Da muss man doch jedes Wort richtig sagen, sonst kriegt man 4000 E-Mails.
Ja, da haben wir natürlich schon darauf geachtet, dass wir der ganzen Situation möglichst gerecht werden. Und ich bin dann auch aufgestanden in der Box, um in die Halle ein bisschen reingucken zu können, um ein bisschen mehr sehen zu können, ob es irgendwas Besonderes gibt. Aber da war nichts zu sehen.
Wie empfinden Sie denn jetzt, sei es in Ihrem Hotel, sei es, wenn Sie durch die Stadt laufen, so Sie dazu die Zeit haben, oder eben zur Halle, zu dieser Kabine fahren, wie empfinden Sie die Stimmung und diese Maßnahmen? Ist das in Ihren gut 10 Jahren ESC bisher das Extremste?
Ich würde nicht sagen, dass es das extra. Es ist schon was anderes. Wir hatten letztes Jahr in Liverpool im gleichen Hotel die israelische Delegation und da war wirklich keine sichtbare Security. Natürlich sind die geschützt gewesen, aber die waren genauso im Frühstücksraum wie wir. Und da ist jetzt der Unterschied, dass das Hotel geheim ist, dass es angeblich, man weiß es nicht, 100 extra Polizisten nur für Israel gibt. Das ist natürlich ein sehr krasser und beklemmender Unterschied. Ansonsten im Stadtbild ist das natürlich normal bei einer Größe, bei einer Veranstaltung in dieser Größenordnung, dass da Polizeischutz ist, dass da drauf geachtet wird. Und auch diese Legosteine aus Beton, die überall rumstehen und sowas, das kennt man ja in Deutschland von Weihnachtsmärkten oder sowas. Also es ist jetzt ein Song-Contest, im Prinzip wie jeder andere hier vor Ort.
Ist es denn eigentlich, dass es auch mal politische Debatten oder auch im Vorfeld irgendwelche Streits gibt, ist das so neu? Also ich habe ein Beispiel mal parat, das habe ich total vergessen. Da waren Sie auch noch nicht dabei, es war 2009. Da hat Georgien einen Song gehabt mit dem Text »We don't wanna put in«. Und das wurde dann verboten, weil es zu sehr klang nach We don't want a Putin. Nur mal so ein Beispiel, das man, glaube ich, auch ganz schnell wieder vergisst. Dann gab es Debatten über alles Mögliche von Conchita Wurst, die am Ende gewonnen hat für Österreich, bis hin zu Ländern, die schon vor Jahrzehnten mal dann doch nicht mehr teilnahmen. Tunesien zum Beispiel in den 70er Jahren wegen der Teilnahme Israels. Also ist das wirklich so neu, dass es auch einen politischen Streit um den ESC gibt?
Naja, was heißt politischer Streit? Was heißt überhaupt Politik? Also man muss sich ja überlegen, dass diese Veranstaltung ins Leben gerufen wurde, 11 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, also lange vor der EU, und dass man Deutschland mit an den Tisch geholt hat damals. Es gab 7 Länder, die teilgenommen haben und die gesungen haben. Und das ist sicherlich auch politisch, zu sagen, komm, wir singen gemeinsam und gegeneinander in Europa und Deutschland ist mit dabei. Von daher hat der ganze Song Contest eine politische Dimension, wenn man politisch jetzt nicht als Kampfbegriff sieht oder als irgendwas Negatives oder sowas, sondern einfach im eigentlichen Sinne die Menschen betreffend.
Aber hat es denn funktioniert in Bezug auf das, was Sie erlebt haben in den letzten 13, 14 Jahren, auch wenn Sie mal Fans begegnet sind, dieses, ja, ich nehme jetzt mal das große Wort, Völkerverbindende, funktioniert das heutzutage?
Unbedingt, ja. Also man sieht diese Menschen vor der Halle. Ich kann jetzt nicht mit jedem sprechen, ich weiß nicht, was die Leute denken, aber man sieht vor der Halle, wie die Menschen mit Fahnen aus unterschiedlichen Ländern, übrigens auch mit Fahnen aus Israel, da rumlaufen, gemeinsam singen, gemeinsam feiern. In der Bahn, es ist überall, Menschen treffen zusammen, Menschen treffen sich teilweise einmal im Jahr, kommen aus unterschiedlichen Ländern und sehen sich dann immer wieder. Und dieses völkerverbindende Element, das ist immer da gewesen und es ist auch jetzt da und es ist so eine schöne Mischung aus Olympischen Spielen und Kirchentag eigentlich.
Wo Sie Fahnen erwähnen, oder ich habe übrigens mal gelernt, korrekt sind das Flaggen. Fahnen sind diese langen Dinger, aber das ist jetzt Korinthenkackerei. Aber mir hat das mal jemand geschrieben, ich möchte es damit klar machen, dass ich E-Mails auch lese. Fahnen erwähnen, haben Sie das eigentlich mitbekommen, Thorsten Schorn, und Sie den für mich lustigsten Moment gestern im Halbfinale?
Selbstverständlich. Sie meinen, als Deutschland erwähnt wurde und eine belgische Flagge gezeigt wurde?
Ja, das war die belgische Fangruppe, die man da aus Versehen gezeigt hat, weil man ja die Flaggen verwechselt hat, so würde ich es mal schätzen. Da ist mir das erste Mal aufgefallen, das passiert bei allen möglichen, bei den Finals. Haben Sie eigentlich in der Zeit, seit Sie den ESC, also die Kommentatoren unterstützen, schon mal solche Pannen, also irgendwas richtig Lustiges erlebt, wo Sie sagen, okay, das kostet Millionen und da arbeiten hunderte Leute und sowas passiert trotzdem?
Also in Italien war es ehrlich gesagt so, dass sehr viele von diesen Bildschnitten dann manchmal ins Leere führten. Das ist natürlich auch besonders bitter, weil da ja wirklich viele, viele Menschen wochenlang darauf hinarbeiten, dass es möglichst professionell und reibungslos über die Bühne geht. Und es ist einfach eine Leistung, das kann man sich nicht vorstellen. Also wir haben hier mit Menschen gesprochen, die in der Technik arbeiten, die hatten seit Mitte April, seit sie angefangen haben aufzubauen, 2 Tage frei. Von daher, natürlich kann immer was passieren. Das macht es irgendwie auch menschlich und nicht ganz so künstlich. Es ist natürlich alles 1000-mal geprobt. Aber ich finde, man sollte sich dann da auch nicht drüber erheben, sondern das alles gemeinsam mit Humor nehmen.
Das macht mir jetzt meine letzte Frage nicht einfacher, die ist ein bisschen schnöselig, aber ich stelle sie trotzdem. Nach dem, was ich gestern im Halbfinale gesehen habe, dachte ich doch bei einigen Acts, okay, wenn die ins Finale kommen, wird Deutschland vielleicht nicht Letzter. Wie schätzen Sie denn die Chancen von Isaac ein?
Ich schätze die gut ein, weil es hat ja eine neue Situation dieses Jahr, dass Isaac schon im Halbfinale seinen kompletten Song singen durfte. Deutschland ist ja wie andere Länder gesetzt fürs Finale und deswegen hört das Publikum normalerweise den deutschen Song erst im Finale in voller Länge. Und wenn man da schon die Halbfinals geguckt hat und die anderen Songs schon im Ohr hat, dann ist das, glaube ich, immer ein Wettbewerbsnachteil gewesen. Diesmal ist es anders. Und ich glaube, gerade bei Always on the Run zahlt das sehr auf den Song ein, wenn man ihn schon mal gehört hat und dann die nächsten Tage nicht mehr aus dem Ohr bekommt.
Sagt Lukas Heinser, Assistent von inzwischen Thorsten Schorn und vorher Peter Urban, also fast ein, wenn auch selbst noch relativ jung, Veteran des ESC. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und wünsche Ihnen morgen Abend viel Spaß und Erfolg.
Ich danke auch.